Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen. So auch in dieser Folge. Ich habe einen ganz besonderen Gast. Ihr merkt, ich habe immer besondere Gäste. Und so ist auch der heutige Gast ganz besonders. Ich habe mit Paul Landwey gesprochen. Paul Landwey war gefühlt immer da. Er ist sehr alt und immer noch sehr aktiv. Er ist immer noch geistig voll fit. Er äußert sich nach wie vor zu seiner Heimat Ungarn, zur Weltpolitik, zu Trump, zu Putin und zu ganz vielem anderen, was in Österreich und weit darüber hinaus so passiert. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, es gibt diesen Mann seit meiner Kindheit. Damals war er schon so eine weise Figur. Und jetzt bin ich nicht mehr ein Kind und er ist immer noch da. Und diese Weisheit wollte ich anzapfen, nicht nur, indem ich seine Bücher lese, was ich schon seit längerem tue, sondern auch mal mit ihm das direkte Gespräch suche. Weil manchmal kommt es nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch, wer etwas sagt. Und wenn jemand wie Paul Landwey sich über Trump, Putin, Nationalismus, den Verfall der Demokratie, Herbert Kickl, Rechtsextremismus, Orban, Ungarn, Grenzen und einige weitere Themen, die ich mit ihm besprochen habe, äußert, dann hat das nun mal Gewicht und dementsprechend freue ich mich sehr, dass ich in der heutigen Folge ein Gespräch mit ihm für euch habe. Ich habe ihn in seiner Wiener Wohnung besucht und konnte ihm so einige Fragen stellen und habe sehr andächtig gelauscht. Ich wünsche euch eine interessante Folge. Ton ab. Herr Landwey, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind 1929 geboren. Damals war der US-Präsident Herbert Hoover. Heute ist der US-Präsident Donald Trump. Meine große Frage, wie fühlt sich das an, wenn man so lange Außenpolitik beobachtet und die Welt jetzt sieht und sieht, wer in dieser Welt an der Macht ist? Anders gefragt, war früher alles besser?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wissen Sie, es war einmal ein französischer Film vor langer Zeit, wo man diese Frage gestellt hat und immer mehr zurückgegangen ist, nicht? Das hängt davon ab, wie die Leute das in einem Zeitalter spüren, ob das schlechter ist oder besser ist. Ich weiß es nicht. Es ist sehr schwierig festzustellen. Ich kann nur über die Jahre sprechen, die ich als Erwachsene oder halbwegs Erwachsene erlebt habe. Aber weiß ich nicht, ob das wirklich besser gewesen ist. Die Illusionen waren schöner vielleicht, aber es war immer wieder leider in den Vereinigten Staaten der Fall, dass nicht der bestmögliche Mann gewählt wurde. Die Ära Roosevelt war eine Ausnahme, wie wir wissen.
Wir haben ja nach 1989 global eine Zeit der Euphorie erlebt, wo man dachte, die Geschichte ist zu Ende oder zumindest vielleicht zu Ende. Alles wird besser, Staaten arbeiten zusammen, Menschenrechte, man versucht, den Klimawandel zu bekämpfen, man versucht, den freien Handel unter Nationen zu fördern. Und heute sehen wir, dass diese, vielleicht war es eine Illusion der 90er Jahre, kaputt gemacht wird. Vielleicht war sie aber ohnehin immer eine Illusion und von Anfang an kaputt. Wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt auf die Zeit nach dem Kalten Krieg schauen?
Also ich glaube, dass nicht alle hatten diese Illusionen, aber es war natürlich eine Zeitenwende, was 1989, 90, 91 passierte, ohne Krieg ausgenommen Jugoslawien, zerfiel die Sowjetunion, der Sowjetblock. Und es ist heute noch immer viel besser als zur Zeit des Kalten Krieges. Aber es gibt natürlich neue Gefahren und die zeigen auch, wie wichtig die Rolle der Persönlichkeit ist, dass es nicht nur um historische Tendenzen oder um die Wirtschaft geht, sondern auch um die Zufälle in der Geschichte. wer eben dann an der Macht ist. Wir haben Glück gehabt mit Gorbatschow und wir haben ein Unglück mit Trump, der bei freien Wahlen ja gewählt wurde. Und dann haben wir natürlich auch die Kraft des Nationalismus, also in diesem Fall des großrussischen Nationalismus. Und es ist ein Rückfall, aber die Geschichte geht ja nicht nach Plan. Und wenn man sehr pessimistisch ist, kann man Hegel zitieren, der ja geschrieben hat, dass die Perioden des Glücks sind leere Blätter in der Geschichte. Und so ist es heute wieder, keine Periode des Glücks, vielleicht für uns, aber nicht für die ganze Menschheit.
Stichwort Nationalismus, Sie haben ja ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wer bin ich?« Wer sind Sie?
Naja, das ist sehr schwierig. Sie haben eben jetzt gesagt, wenn man 140, 40 Seiten darüber schreibt, ist das sehr schwierig in einigen Sätzen darzulegen, nicht? Also es ist immer eine Suche nach der Identität und in meinem Fall ist das besonders komplex, wenn man in Ungarn geboren ist, in Österreich eine neue Heimat findet, hat eigentlich keinen anständigen Beruf, noch dazu jüdische Herkunft. Also ich habe dann eben darüber geschrieben, diese vier Identitäten, natürlich gibt es sicher noch mehr Schichten, als Österreicher, als Ungar, als Jude und als Europäer. Und man besteht aus diesen vier Identitäten, die natürlich beeinflusst werden. Wenn meine langjährige Frau, 40 Jahre, war eine Engländerin. Jetzt bin ich mit einer Budapesterin seit über 20 Jahren verheiratet. Also das beeinflusst natürlich auch jemanden. Und deshalb ist es vielschichtig, die ganze Frage der Identität.
Als Jude in Europa, in Österreich, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie hat sich das angefühlt? Vor allem waren Sie ja in Österreich vor der Waldheim-Affäre und nach der Waldheim-Affäre. War das wirklich die Zäsur, von der wir heute immer sprechen, dass Österreich anders auf sich selbst und auf seine eigene Vergangenheit geblickt hat?
Sicher, ich habe Waldheim gekannt, er war nur ein Opportunist. Aber es war eine kleine Zeitenwende, eine österreichische, dass man eben die Vergangenheit nicht bewältigt, die kann ja nicht bewältigt werden, sondern aufgeklärt hat. In dieser Hinsicht war das eine, wenn Sie so wollen, heilsame Krise. Und was mich betrifft, ich habe hier nie persönlich Antisemitismus gespürt und habe immer meine Meinung dargetan.
Auch heute nicht? Zum Beispiel nach dem 7. Oktober, nach und während dem Gaza-Krieg. Viele Juden, die ich kenne, sagen, dass sie hier eine neue Intensität an Antisemitismus erlebt haben, aufgrund des Krieges im Gaza-Streifen.
Ja, sicher. Das ist leider, es ist ein besonderes Pech, wenn Sie so wollen, dass eine so unglaubliche Regierung an der Macht in Jerusalem ist. Netanyahu ist ein Mann, der alles opfert, um das eigene Überleben. Und nach dieser Korruptionsaffäre, die nicht ausgestanden ist. Und das hat natürlich auch mit Gaza eine Kompensationsmöglichkeit gefunden, ein Instrument, das natürlich verheerend ist. Ich verurteile schärfstens sowohl, was in Gaza passiert jetzt, wie auch in Westbank das Wüten der Siedler. Und das bedeutet natürlich für die Antisemiten eine Windfalle, eine große Gelegenheit. Und da kommen alle Schichten des Antisemitismus aus den drei Hauptrichtungen, alte Nazis oder Halbnazis, alte Rechte, dann die muslimische Antisemitismus und Antizionismus, das eins ist für sie, und schließlich besonders laut die sogenannte linke Antisemitismus unter dem Deckmantel des Antizionismus. Und das ist natürlich eine sehr bedrohliche Situation, wenn ein Jude in Sydney oder in Rotterdam oder in Berlin dafür verantwortlich gemacht wird, was Netanyahu oder seine extremistischen Minister unternehmen. Aber das ist das Wesen des Antisemitismus natürlich auch, dass es gibt immer eine Ausrede oder eine Erklärung dafür.
Sie schreiben in Ihrem Buch sehr viel über Nationalismus und die Rückkehr des Nationalismus. Der ist ja in Israel zurückgekehrt, der ist in Ungarn schon lange zurückgekehrt, er ist in Österreich wahrscheinlich nie weg gewesen, er ist in Deutschland mehr da denn je. Jetzt für mich die große Frage, wenn Sie mit Ihrem Blick auf die Geschichte sich die aktuellen Nationalismusbewegungen ansehen, ist das die Geschichte, die sich wiederholt, oder ist das eine neue Form von Nationalismus?
Nationalismus ist die stärkste Ideologie, die man immer unterschätzt hat. Und dieser Nationalismus kann immer ins politische Kleingeld in der Innenpolitik umgewandelt werden. Nationalismus kostet kein Geld und Nationalismus ist natürlich im Grunde ein Unsinn, weil die Welt entwickelt sich nur durch die freie Bewegung von Menschen, Waren, Ideen. Und deshalb ist das immer ein Rückschritt. Und natürlich gibt es Variationen, aber die Grundgedanken, die Grundthesen sind immer die gleichen. Und es ist natürlich ein Rückfall. Und man erlebt das auch wie der Nationalismus für Machterhalt ausgenutzt wird, nicht? Nationalismus ist nicht eine elementare Kraft, sondern etwas, was gelenkt und manipuliert werden kann. Und das erleben wir heute.
Man könnte ja auch sagen, dass im Zeitalter der Globalisierung Nationalismus eine Antwort ist, weil es den Menschen das Gefühl gibt, wo dazuzugehören.
Ja, das ist sicher. Aber wenn es keine Globalisierung gibt, gibt es auch Nationalismus und das ist dann viel schlimmer. Weil mit der Globalisierung und mit dem Siegeszug der freiheitlichen, liberalen Demokratie war das auch eine Kraft gegen den Nationalismus. Also man muss immer die Dinge aussprechen und nicht verschönern, geschweige denn verheimlichen.
An welche Dinge denken Sie da?
Naja, die muss man aussprechen, wenn man den Nationalismus als politisches Instrument verwendet, in beliebiger Form, wie etwa in Ungarn, Serbien, Slowakei und natürlich der großrussische Nationalismus in Russland.
Hätten Sie sich nach dem Kalten Krieg gedacht, dass diese eigentlich sehr schön beginnende Geschichte, das Ende der Sowjetunion, das Ende des Eisernen Vorhangs, einmal so enden würde, wie sie heute zu enden scheint?
Es ist noch nicht geendet, aber natürlich, ich hätte das nicht geglaubt. Ich war nie so optimistisch. Ich habe einige Artikel in der Neuen Zürcher vor vielen Jahren damals geschrieben. Man kann nicht auf Kommando von Bolschewismus zu Demokratie übertreten. Die Klassen, die Menschen, das alles braucht Zeit, lange Zeit. Es ist leichter, die Wirtschaft umbauen, als die Menschen ändern. Aber ich habe das nicht geglaubt, aber ich habe sehr oft in meinem Leben geirrt. Ich hatte auch nie geglaubt, dass die Sowjets Ostdeutschland, die DDR aufgeben werden. Ich hätte nie gedacht, dass Russland und China heute wieder feste Freunde sind, nachdem vor einigen Jahrzehnten sie fast Krieg gegeneinander geführt haben. Man muss Demut haben vor der Kraft und der Dynamik der Geschichte. Wir sind irgendwie rückwärtsgewandte Propheten als Zeithistoriker und Kommentator.
Aber in Deutschland und Österreich hat es ja funktioniert, nach dem Zweiten Weltkrieg ein nachhaltig funktionierendes demokratisches System aufzubauen.
Sicher, es ist ein Wunder, was in Österreich passierte und auch in Deutschland. Aber Firnis ist dünn, das sehen wir jetzt gerade in Fragen des Judenhasses.
Warum glauben Sie, hat das in Österreich und Deutschland funktioniert und in anderen Ländern wie zum Beispiel Ungarn nicht?
Naja, das hängt von der Geschichte ab, von den Persönlichkeiten, wenn Sie so wollen, vom Glück. Das ist eine Frage auch, dass Ungarn sehr lange unter dem Kommunismus gelitten hat, auch in der Zwischenkriegszeit, und wurde ein autoritäres System, ich würde nicht sagen faschistisches. Und das ist, dauert lange, bis man das alles verarbeitet. Aber das ist nun einmal so. Und man kann nicht von außen eine Gesellschaft ändern. Es hängt immer von den eigenen Kräften und von der Gesellschaft im Lande. Die Europäische Union kann helfen, aber kann die echte, die eigentliche nationale Elite nicht ersetzen.
Als Österreicher fällt mir auf, immer mehr, und ich unterrichte ja auch in Budapest, der Unterschied, wie wir auf den Vertrag von Saint-Germain schauen und wie man in Ungarn auf den Vertrag von Trianon schaut. Bei uns wissen viele gar nicht, dass der österreichische Ford-Vertrag der von Saint-Germain ist. In Ungarn, kommt mir zumindest vor, wissen die meisten, was hinter dem Wort Trianon steckt. Warum ist da so ein großer Unterschied bei der Zeit und wie man blickt auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg?
Naja, das ist sehr interessant, wissen Sie. In Ungarn war Trianon, also der Zerfall des historischen Ungarns, eine tiefe Wunde, die man bis heute nicht überwunden hat. Und in Österreich ging das mit dem Verlust der Monarchie viel besser. Heute sehen Sie in Österreich keine Autos mit Tickets oder Zeichen mit der Monarchie wie in Ungarn manchmal. Also es ist historisch bedingt, kulturell bedingt und natürlich das Glück spielt auch eine Rolle, dass Österreich das Glück gehabt hat, 1955 ohne Krieg den Staatsvertrag zu bekommen. Und Ungarn hat Pech gehabt mit der Diktatur und mit der sehr lang anhaltenden Diktatur. Das hinterlässt natürlich Erinnerungen, aber auch Traditionen, und das ist viel schwieriger dann zu überwinden. Das sieht man selbst in Deutschland, den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, der Erfolg der AfD, Teilen rechtsextremen Partei in den ostdeutschen Ländern ist doch eine Warnung und zeigt den Unterschied.
Können Sie die Nostalgie, die viele Menschen verspüren, können Sie die nachvollziehen?
Nachvollziehen, ja. Also das hängt davon ab, wie die Menschen heute leben, und hängt natürlich auch von der Wirtschaftslage ab. Es ist nämlich ganz interessant, bei den Umfragen sagen die meisten Ostdeutschen, dass sie besser leben als vorher, nicht? Aber trotzdem gibt es manche Erinnerungen, selbst in Ungarn, nicht? Die billigen Theaterpreisen, die Bücher und die scheinbare Gleichberechtigung gegen das Wüten der Kräfte der Marktwirtschaft, nicht? Also das natürlich spielt eine gewisse Rolle bei gewissen Gruppen, nicht mehrheitlich, aber sicherlich kann das ausgenutzt werden, und das passiert von rechts und links, eher von rechts als von links.
Sind Sie selbst auch manchmal nostalgisch?
Ich?
Ja.
Für was? Ich habe keine Nostalgie für die Vergangenheit. Ich habe jetzt in meinem Buch auch beschrieben, was ich durchgemacht habe. Also ich habe eigentlich in diesem Sinne keine Nostalgie nach der Vergangenheit. Ich versuche immer in meinen Büchern auch vorwärts zu schauen. Und nein, ich habe eigentlich keinen Grund. Nostalgie habe ich, dass ich nicht so schnell laufen kann wie vor 20 oder 10 Jahren. Aber Nostalgie nach dem physischen Zustand. Aber ansonsten habe ich keine Nostalgie und versuche irgendwie nach wie vor zur Aufklärung der Menschen mit meinen Büchern, mit meinen Kolumnen im Standard, mit meinen Vorträgen beizutragen.
Sie schreiben am Ende von Ihrem Buch: Wir müssen die Zeichen der Zeit entziffern, die Gefahren für unser Europa rechtzeitig erkennen und die Heilslehren der Hasser der liberalen Demokratie mit Fakten und Argumenten entzaubern. Die Zerbrechlichkeit der Freiheit ist die einfachste und zugleich tiefste Lehre aus meinem langen Leben, aus meinen vier Identitäten als Österreicher und Ungar, Jude und Europäer. Wenn ich jetzt auf Ihr Leben zurückblicke, ich habe Ihre Biografie gelesen und gesehen, da ist so viel passiert, Sie hätten ja auch viel Grund gehabt, pessimistisch zu sein.
Es ist sehr schwierig, über die Zukunft zu sprechen. Ich bin ein, wenn Sie so wollen, melancholischer Realist. Ich hoffe, dass es nicht schlechter sein wird. Leider ist die große Gefahr, vielleicht die größte Gefahr, ist das kurze Zeithorizont der Menschen, das Kurzzeitgedächtnis, dass die Menschen vergessen, wie sie gelebt haben. Es gibt verschiedene Formen der Vergleiche. Vergleich mit der Vergangenheit, Vergleich mit den Nachbarn, Vergleich mit dem eigenen Leben, Vergleich mit den Chancen. Also ich hoffe nur, dass dieses Kurzzeitgedächtnis nicht alles überschatten wird und dass die Menschen eher vorwärts als nach rückwärts schauen und versuche alles zu tun, dass es so passiert.
Mir ist erst beim Lesen Ihres Buchs über den Volksaufstand in Ungarn bewusst geworden, dass das so ein entscheidender Moment war, dass vielleicht der ganze Kalte Krieg anders hätte ausgehen oder verlaufen können, wenn diese Revolution anders ausgegangen wäre. Sehe ich das ein bisschen übertrieben oder war das wirklich so ein entscheidender Moment für Europa und für die Welt, das Scheitern oder die Niederschlagung des Volksaufstands in Ungarn?
Volksaufstand in Ungarn war aussichtslos, weil das konnte Russland und das Kreml, die sowjetische Führung, nicht akzeptieren. Was interessant war, wie nach diesem Volksaufstand ein kommunistisches System wieder aufgebaut wurde. Das war nur in Ungarn, brach das kommunistische System zusammen und wurde dann nach 12 Tagen wieder aufgebaut mit gewissen Konzessionen. Und hier hat wieder die Rolle der Persönlichkeit ein wichtiger Faktor gewesen, dass in der Person von János Kádár war ein hochbegabter Politiker an der Macht. Er hat hunderte Menschen hinrichten lassen, aber sie wurden hingerichtet und Tausende eingesperrt. Aber nachher hat er verstanden, dass man den Menschen auch etwas zur Ernährung, zur Unterhaltung geben kann und hat die Politik der kleinen Freiheiten erfunden oder weitergeführt. Und das zeigte, dass wie überraschend die Geschichte sein kann. Nicht? Darüber habe ich versucht zu schreiben, in meinen allerersten Artikeln schon. Und das war ein wichtiger Faktor und hat auch verfärbt und beeinflusst den Übergang in Ungarn, dass es ein friedlicher Übergang war zwischen dem Volk und dem Regime. Und das hat Vorteile gehabt, aber jetzt à la longue auch Nachteile, weil es ist deshalb schwieriger, die Aufklärung, weil es keine Revolution war, sondern ein Kompromiss.
Meine Familie kommt aus der Tschechoslowakei und da ist das große Thema der Prager Frühling. Aus heutiger Sicht wirkt es, dass spätestens nach dem Prager Frühling das Verhältnis zwischen Osten und Westen einigermaßen entspannt war. Dass klar war, wer hat welche Einflusssphären. Dass klar war, dass man zumindest kooperieren kann. Im selben Jahr hat ja die Sowjetunion auch Gas nach Österreich zu liefern begonnen und dann später nach Deutschland. Und aus heutiger Sicht hat man das Gefühl, dass der Kalte Krieg eine Phase der Stabilität war. Auch Putin hat ja gesagt, der Zerfall der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe, weil damit diese Stabilität der beiden Großmächte an ihr Ende gekommen ist.
Also er hat nicht das gesagt. Er hat gesagt, das war die größte geopolitische Katastrophe. Aber er hat nicht die Stabilität gemeint, sondern er hat gemeint, das Sowjetreich, dass Moskau und die Russen, die Nachbarländer, sogenannte Nahe Ausland unter Kontrolle gehabt haben. Das hat er gemeint unter der geopolitischen Katastrophe. Das war ein geopolitisches Glück für die Polen, für die Tschechen, für die Slowaken, für die Ungarn. Und das ist eigentlich die große Gefahr heute, dass sie die Ukraine, die selbstständige Republik und die Nation unterjochen wollen. Und das ist eben die List der Geschichte, dass damit sie die Nationswerdung in der Ukraine ungeheuer beschleunigt und verstärkt haben, unabhängig davon, ob sie jetzt Russisch oder Ukrainisch sprechen. Also Kalter Krieg war eine falsche Stabilität. Es hing auch davon ab, wer an der Macht in Moskau war, und es war eine Diktatur. Mancher Hinsicht stabiler als heute, weil seit Stalin war das eher kollektiv und man konnte Chruschtschow stürzen und so weiter. Aber in Russland ist jetzt eine stalinistische Diktatur, eine persönliche Diktatur. Und das natürlich ist gefährlicher, wie wir sehen, mit dem Überfall auf die Ukraine. Beklemmend und deprimierend ist, dass ein großes Volk wie die Russen sich sozusagen immer dem Diktator fügen. Und das ist auch einer der deprimierendsten Züge in der Geschichte, dass es kein Aufstand ist, kein starker Widerstand. Es gibt manche, die hoffen, dass ein Widerstand kommen wird. Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr trauriger Zustand. Aber so ist es. Wichtig ist, dass wir hier im Westen die Kapitulation verhindern und lassen nichts zu, dass die Opportunisten das Tempo der Politik diktieren. Deshalb ist es so wichtig, diese fehlerhafte, aber trotzdem einzigartige Demokratie, die liberale, die freie Demokratie zu verteidigen.
Haben die Menschen in sich eine Art Sehnsucht nach dem starken Mann, die erklärt, warum Xi Jinping, Trump, Putin und wie sie alle heißen, an die Macht kommen und so lange an der Macht bleiben?
Ja, sicher, da haben sie Umfragen auch, selbst in Österreich oder in Deutschland und in Russland. Aber es ist nach einer gewissen Zeit, wenn alles zusammenbricht oder die Wirtschaftskrise offensichtlich wird, sehen doch die Menschen, dass es keine Genies gibt, die alles wissen und alles entscheiden, die richtige Bahnen, nicht? Also, das ist natürlich eine Gefahr, eine permanente Gefahr. Die menschliche Dummheit ist auch leider ein Faktor, das Kurzzeitgedächtnis, irreale Hoffnungen und so weiter. Aber damit müssen wir leben.
Nochmal kurz zurück zur Stabilität des Kalten Krieges. Im Nachhinein haben viele Menschen das Gefühl, dass es stabil war und vergessen aber, dass immer die Sorge bestand vor einem Nuklearkrieg. Wie viel Angst hatten die Menschen oder wie viel Angst hatten Sie damals vor einem Nuklearkrieg oder vor einem sonstigen Krieg zwischen Osten und Westen?
Ich hatte keine Angst. Ich habe keine Angst gehabt, weil ich dachte, dass die Realität, die Mutual Destruction, die Gefahr so klar, so eindeutig war, dass ich nicht daran geglaubt habe. Natürlich kann immer ein Akzident, ein Zufall passieren, aber ich habe keine Angst gehabt. Sicher haben auch die Menschen, Anführungszeichen, Angst in verschiedenen Perioden, wenn ein Flugzeug abgeschossen wurde oder Konflikte um Berlin und so weiter. Aber es war natürlich eine Scheinstabilität, weil die Stabilität hat die Aktivität der russischen Diktatur nicht beeinflusst. Und wie auch heute geht weiter die Untergrabung durch Einflussagenten, Agenten, Wirtschaftskriminalität. Es gibt immer Gefahren, aber man darf und man soll nicht Angst haben, sondern man muss dagegen auftreten. Es gibt auch eine geistige Verteidigung, Landesverteidigung, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, auch in Österreich. Und dafür muss man natürlich arbeiten. Das kommt nicht von selbst. Aber das gehört zum Leben und zur Realität.
Ich schließe daraus, Sie haben keine Angst. Vielleicht zum Abschluss noch, haben Sie eine positive Botschaft für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die heute sehr viel Angst haben. weil sie eben nicht mehr glauben an diese Rationalität von Staaten, von Staatschefs. Und auch ich muss zugeben, dass ich mir oft denke, diejenigen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, sind nicht so vernünftig, dass sie eine völlige Eskalation auf jeden Fall vermeiden würden.
Also ich bin überzeugt, dass selbst Putin das weiß. Also man darf die Rhetorik nicht für wahre Münze nehmen und zwischen Realismus und Rhetorik den Unterschied wissen und verstehen. Und es ist so viel zu verlieren, dass ich glaube nicht, dass ein Land das unternehmen kann, dieses Experiment. Es gibt natürlich, wenn Sie so wollen, Ausnahmen wie die halbverrückte Herrscherin Nordkorea. Aber das war wahrscheinlich ein Stabilisierungsfaktor, dass Sie gesehen haben, wie viele Leute auf der Front in der Ukraine umgebracht wurden, als Nordkorea auch Russland geholfen hat. Aber man hofft, dass in größeren Staaten und Ländern wie China, Russland und so weiter dieses Bewusstsein der Gefahr da ist. Und deshalb fürchte ich eigentlich nicht vor einem sogenannten großen Krieg. Ich fürchte nur vor der Untergrabung des Westens, und deshalb verstehe ich die Aktivität und die Erhöhung vor allem der Verteidigungsausgaben in den Ländern, die Nachbar sind, vor allem in den baltischen Ländern und in den Ländern, die früher zur Sowjetunion gehörten. Also ich bin, wie gesagt, melancholischer Realist, und das bedeutet kein Hysteriker oder kein Ängstlicher, sondern ich hoffe, dass letzten Endes die rationalen Überlegungen sich stärker erweisen als Gefühle oder megalomanische Infektionen. Glaube ich, und deshalb hoffe ich, dass der Menschheit ein nuklearer Krieg erspart bleiben wird.
Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen nicht ganz realisieren, was sie am Status quo haben. Also Sie und ich müssen nicht davor Angst haben, dass uns jemand willkürlich etwas wegnimmt, und Sie und ich, wir müssen nicht davor Angst haben, dass Freunde von uns verschwinden oder gefoltert werden. Und ich habe das Gefühl, dass viele, wenn sie sich eine andere Regierung wünschen oder ein anderes System wünschen, nicht wissen, was sie an der Freiheit haben.
Das ist sicher so. Das ist eben dieses fehlende Gedächtnis, dass sie wissen nicht, was sie haben und wie gut sie leben. Deshalb ist es so wichtig zu wissen und zu zeigen dem Menschen, was das bedeuten würde, wenn ihre Kinder nicht frei in ganz Europa lernen könnten, wenn sie nicht ohne Visa-Formalitäten reisen könnten, wenn sie nicht investieren könnten oder einkaufen könnten. Also es ist deshalb sehr, sehr wichtig, eine Bedingung der Freiheit, dass man irgendwie die Erinnerung weckt, wie gefährlich das wäre, wenn man das nicht hätte. Und deshalb ist es so wichtig, auch gegen solche Behauptungen wie etwa bei uns in Österreich, der FPÖ-Chef gesagt hat, wir wollen eine Festung haben wie Ungarn. Und dann sehen wir in Ungarn die Folgen einer Festungspolitik, dass die anderen Länder, die offen geblieben sind, positive, viel bessere Resultate, was die Lebensqualität, Reallöhne haben, als etwa Ungarn. Also man muss das am Beispiel zeigen, was die Absage an die liberale Demokratie für die Menschen bedeuten würde, dass wir nicht über Theorie und über theoretische Diskussionen sprechen, sondern über die alltäglichen Realität.
Herr Professor Lendwey, danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant wie für mich. Ich habe auch einige Links zu Büchern von Paul Lendwey und zu seiner Kolumne im Standard in die Shownotes gepackt. Für all diejenigen, die ihn noch nicht kannten, erstens Schande über euch und zweitens, jetzt ist Zeit, ihn und sein Werk erst recht kennenzulernen. Da würde ich mich dann umso mehr freuen, wenn ich gewissermaßen ihn euch spät in seinem Leben aber doch vorgestellt habe. Glaubt mir, was der Mann sagt, hat Gewicht. Der hat so einiges gesehen und so einige kennengelernt. Aber ich denke, das hat man ohnehin rausgehört. Eine kurze Zusatzbemerkung noch. Wir haben dieses Gespräch vor einigen Wochen aufgenommen und vor allem vor der letzten Wahl in Ungarn aufgenommen. Und ich führe meine Gespräche bewusst so, dass sie gut altern, also weniger tagespolitisch, mehr angelegt, um auf allgemeine Tendenzen, Trends, Entwicklungen einzugehen. Und dementsprechend hat man vielleicht nicht einmal gemerkt, dass diese Folge vor der letzten Wahl in Ungarn aufgenommen wurde. Falls doch, und ihr habt euch gefragt, warum geht er nicht darauf ein? Nun, weil zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, diese Wahl noch gar nicht geschlagen war. Jetzt bin ich am Ende angelangt. Ich möchte mich einmal mehr bei all denjenigen bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Natürlich auch bei all jenen, die diesen Podcast unterstützen, indem sie die Folgen teilen, kommentieren, den Podcast weiterempfehlen oder die auch einfach nur ganz still zuhören. Mir bedeutet das sehr viel. Ich mache das sehr gerne und freue mich, dass so einige andere an diesen Gesprächen, die für mich selbst sehr interessant sind und sehr viel Gewinn bringen, auch teilhaben können. Und damit bin ich jetzt bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht eine gute Nacht.